Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesinnenminister Friedrich hat Medienberichte über Anschlagspläne in Deutschland zurückgewiesen. Es gebe derzeit keine konkreten Hinweise, sagte Friedrich in Berlin. Zuvor hatte es geheißen, dem Bundeskriminalamt liege eine Terrorwarnung vor. Gefährdet seien danach unter anderem öffentliche Großveranstaltungen wie Fanmeilen zum heutigen Champions League-Finale.
Die Warnung des Bundeskriminalamtes sorgt für erhöhte Wachsamkeit, scharfe Polizeikontrollen beim Public Viewing des Champions League-Finales wie hier in Berlin. Denn es hat Hinweise unter anderem vom russischen Geheimdienst auf islamistische Extremisten gegeben. Allerdings haben diese Hinweise, so der Bundesinnenminister, keinen Bezug zu den heutigen Großveranstaltungen.
Wir haben ja seit längerer Zeit eine angespannte Sicherheitslage in Deutschland. Wir sind sehr aufmerksam und es gibt natürlich immer wieder auch mal Hinweise, die wir sehr ernst nehmen. In diesem Fall konkrete Hinweise auf Personen, Hinweise, denen wir nachgehen, keine Frage. Aber es gibt, und das möchte ich sehr klar sagen, keine Hinweise auf bestimmte Ziele oder konkrete Anschlagspläne.
Dennoch herrscht Alarmbereitschaft bei den Sicherheitsbehörden. Auch auf der Fanmeile in Dortmund, obwohl es auch hier keine konkrete Gefährdung gibt.
Nichtsdestotrotz ist natürlich auch ganz wichtig, auf die Sicherheit zu achten. Wir sind professionell und sehr, sehr intensiv vorbereitet. Viele Wochen wurde über das Thema Sicherheit gesprochen. Deswegen hat auch die Polizei gesagt, die Veranstaltung kann so, wie sie geplant ist, durchgeführt werden.
Und so bleiben bisher Böller und Bengalos die größte Sorge der Veranstalter. Fußballfans müssen mit Kontrollen rechnen, doch vom Besuch der Großveranstaltungen raten die Sicherheitsbehörden ausdrücklich nicht ab.
Zu den Warnhinweisen jetzt ARD-Terrorismusexperte Reinhard Becker live aus Berlin.
Das Bundeskriminalamt wollte sich heute nicht äußern. Die Innenminister der Länder und des Bundes, die Empfänger der BKA-Warnung, dementieren aber jeden Zusammenhang mit den Fanmeilen. Da Deutschland ganz allgemein schon länger als mögliches Ziel für terroristische Anschläge gilt, sind die Sicherheitsmaßnahmen bei diesen Ereignissen ohnehin hoch. Die Terrorwarnung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, die offensichtlich Anlass zu den Spekulationen gegeben hatte, ist nach ARD-Informationen ausschließlich personenbezogen. Demnach bezieht sich der Hinweis aus Russland auf einen sogenannten Gefährder aus dem Kaukasus, der inzwischen vom BKA identifiziert ist und überwacht wird. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland nehmen Hinweise auf solche Gefährder ernst, zumal es eine ähnliche Warnung aus Russland kürzlich auch in den USA gegeben hatte. Einen Hinweis auf die Täter vor dem Anschlag von Boston. Zurück zu Susanne Daubner.
Für viele Fußballfans ist es das Spiel des Jahres, das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Bayern München in London. In rund 40 Minuten wird die Partie angepfiffen. Bereits Stunden vor dem Spiel haben sich die Fans beider Teams in der britischen Hauptstadt darauf eingestimmt. Das Wembley-Stadion ist mit 86.000 Zuschauern ausverkauft.
Deutsche Fußballfans feiern in der britischen Hauptstadt. Die Bayern-Fahne weht vor Big Ben. Für das Champions-League-Finale ist kein Weg zu weit.
Wir sind insgesamt 20 Stunden gefahren mit dem Bus von München aus. Und mir persönlich ist es sehr wichtig, weil ich bin schon als Baby mit Bayern aufgewachsen. Ich hatte schon ein Baby-Trikot.
Die Borussen sind auch begeistert dabei. Sie tauchen den Trafalgar Square in schwarz-gelb und fühlen sich im Königreich gut aufgenommen.
Willkommen als Gast, sehr willkommen. Also wir sind schon von einigen Engländern auch angesprochen worden, die uns dann auch viel Glück fürs Finale gewünscht haben.
Willkommen, liebe Deutsche, schreiben britische Zeitungen, und Fußball's coming home. Dass zwei deutsche Clubs um die Krone kämpfen, nehmen die Engländer sportlich. Ich bin etwas traurig und hätte da gerne ein englisches Team gesehen, aber die beiden Mannschaften verdienen es wegen ihrer Leistungen. Gemeinsam mit den Bobbys sorgen deutsche Polizisten für Sicherheit. Amtshilfe beim rheindeutschen Finale.
Wir gehen davon aus, dass es hier keine Probleme geben wird. Alle wollen hier ein großes Fußballfest erleben. Das ist ein einmaliges Erlebnis, denke ich, für beide Vereine.
Vor dem Anpfiff in Wembley blieb es bislang bis auf kleine Rangeleien friedlich. Die meisten Fans in Lederhosen und Schwarz-Gelb eint der Wunsch, ein Fest des Fußballs zu feiern.
Auch in Dortmund fiebern die Fans dem Finale entgegen. Viele tausend Borussen-Anhänger warten schon seit Stunden darauf, dass es endlich losgeht. Das Champions-League-Spektakel wird in der Innenstadt auf mehreren Großleinwänden übertragen. Natürlich unter freiem Himmel, bei ungemütlichen Temperaturen um die 10 Grad. Partystimmung trotz Herbsttemperaturen auch in München. Allein auf der Theresienwiese werden mehr als 30.000 Fans erwartet. Sie können dort das Fußball-Highlight des Jahres auf drei Großleinwänden gemeinsam verfolgen. Auch fast alle Biergärten, Bars und Wirtshäuser zeigen das Champions-League-Finale. Geringes Interesse am Public Viewing dagegen in Berlin. Bei strömendem Regen versammelten sich auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor bisher nur wenige tausend Fußballfans. Diejenigen, die gekommen sind, lassen sich die Stimmung aber nicht verderben. Die Veranstalter hatten ursprünglich mit mehreren 10.000 Besuchern gerechnet.
Das Champions-League-Finale in London ist das bisher bedeutendste Ereignis in der Geschichte des deutschen Clubfußballs. Zum ersten Mal treffen dort zwei deutsche Mannschaften aufeinander. Borussia Dortmund steht seit dem Titelgewinn 1997 zum ersten Mal wieder im Endspiel. Für den FC Bayern ist es bereits die dritte Finalteilnahme in den vergangenen 4 Jahren. Die Münchner gelten bei den Buchmachern als Favoriten.
Die britische Hauptstadt ist bereit for the big German final. Das Wembley-Stadion schon Stunden vor dem Anpfiff strömten die Fans aus der City in den Londoner Vorort. Die Stimmung ausgelassen bei den roten wie bei den schwarz-gelben Anhängern. Eine friedliche Atmosphäre, aber auch eine ganz besondere Spannung. Zur gleichen Zeit die Abfahrt der Münchner aus dem Mannschaftshotel. Ein Riesenspektakel, kaum ein Durchkommen für den Bayern-Tross. Viel Optimismus beim Team von Jupp Heynckes, der gestern noch versuchte, Gelassenheit zu demonstrieren.
Es ist ein Fußballspiel, wo 11 gegen 11 spielen. Und zufällig sind beide Mannschaften deutsch. Und wo am Ende dann eine deutsche Mannschaft gewinnt.
Die Ankunft der Dortmunder, dem Underdog in Wembley, vor gut einer Stunde. Die Außenseiterrolle beim BVB aber längst akzeptiert.
Wir müssen wirklich an unserer oberen Grenze spielen. Dann haben wir allerdings eine Chance. Und das reicht mir als Voraussetzung.
Es ist alles gerichtet, das deutsch-deutsche Finale in Wembley kann beginnen.
Und wie es vor dem Wembley-Stadion aussieht, dazu live aus London, Markus Othmer.
Es ist kaum zu glauben, strahlender Sonnenschein, 16 Grad, weißblauer Himmel. The German Endspiel kann beginnen. Der Hubschrauber von der Metropolitan Police kreist über dem Wembley National Stadium und twittert auf Deutsch. Wir wünschen beiden Mannschaften alles Gute. Die Mannschaften sind jetzt gerade auf dem Spielfeld. Dortmund mit Großkreuz in der Anfangsformation, mit Reus, der auf der Götze-Position spielt, und Gündogan auf der 6. Und Bayern München will in der stärksten Aufstellung der letzten Woche Geschichte schreiben und im dritten Anlauf seit 2010 endlich den Henkelpott, den Champions-League-Pokal, gewinnen. Heute Abend im Wembley-Stadion. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Bundeskanzlerin Merkel hat Hoffnungen aus ihrer Partei auf eine schnelle Lösung beim Streitthema Mindestlohn gedämpft. Auf der Bundestagung der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft in Münster kündigte sie aber an, sich nach der Bundestagswahl für tarifliche Mindestlöhne stark zu machen.
Die Forderung des Sozialflügels der CDU war eindeutig. Der tarifliche Mindestlohn, und zwar jetzt. Das Ziel, eine allgemein verbindliche Lohnuntergrenze, brannte den Delegierten unter den Nägeln. Ihre Schilder hatten sie in letzter Minute in den Saal geschmuggelt. Zwar wollte das die Tagungsleitung vermeiden, schließlich ist Wahljahr, doch die Bundeskanzlerin zeigte sich entspannt.
Das Rednerpult steht ja so links in der Ecke, da ist ja von Mitte gar nichts mehr zu sehen. Also.
Doch in der Sache vertröstete die Kanzlerin den Arbeitnehmerflügel der CDU auf die Zeit nach den Wahlen. Vorher werde es keine Einigung mit der FDP geben.
Wir werden in den nächsten Koalitionsverhandlungen, und wir kämpfen ja dafür, dass wir sie abschließen können, wir werden darauf beharren, dass es einen Fortschritt in dieser Sache gibt, dass wir einen tariflichen Mindestlohn bekommen, ähnlich dem, was wir in der Christlich-Demokratischen Union beschlossen haben.
Die Delegierten müssen sich also noch etwas gedulden, doch manchem geht das nicht schnell genug.
Solange wir mit der FDP koalieren, in der jetzigen Koalition, wird sich da wohl nichts bewegen.
Wir haben auf 2 Bundesparteitagen eine eindeutige Entscheidung getroffen. Mindestlohn wollen wir in dieser Legislaturperiode haben.
Die CDU kann sich hier nicht ducken. Wir müssen die Antwort geben. Und ich glaube, auch in dem Fall haben wir auch die Antwort. Und ich glaube, auch mit der starken CDA werden wir auch in der CDU schon den Erfolg nach vorn bringen.
Der wiedergewählte Vorsitzende der CDA, Karl-Josef Laumann, musste sich also noch einmal vertrösten lassen. Eine Festlegung beim Thema Mindestlohn wird es vor der Wahl also sicher nicht geben.
Die Afrikanische Union hat heute ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nahmen an der Jubiläumsveranstaltung in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba teil. Sie lobten die Fortschritte, die die Mitgliedsländer gemacht hätten. Viele Probleme des Kontinents, wie bewaffnete Konflikte, Armut und Hunger, seien aber weiterhin ungelöst. Das Staatenbündnis wurde 1963 als Organisation für afrikanische Einheit gegründet. Inzwischen besteht die Union aus 54 Mitgliedstaaten. Lediglich Marokko gehört als einziges Land Afrikas nicht dazu.
Afrikanische Einigkeit. Zum Jubiläum gibt sich das Bündnis selbstbewusst. Die wichtigste Botschaft der Union: Afrika ist im Aufschwung. Es ist vielversprechend, dass unsere Partner dem Aufbau unserer Infrastruktur Priorität einräumen. Es ist ein Beweis für eine strategische Partnerschaft mit unserem Kontinent. Wie hoch Afrika im Kurs steht, zeigt auch die Gästeliste der amerikanische Außenminister Kerry und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Vor einigen Jahren wäre das Interesse nicht so groß gewesen. Als das Bündnis 1963 gegründet wurde, ging es vor allem darum, Afrika vom Joch des Kolonialismus zu befreien und gemeinsam stark und unabhängig zu werden. Aber kein Staat sollte sich in die Angelegenheiten eines anderen einmischen. Ein Prinzip, das sich schnell als Fehler entpuppte. Viele afrikanische Herrscher regierten brutal und autoritär. Das Bündnis war bald als Club der Diktatoren verschrien. Der Genozid in Ruanda machte es schließlich aller Welt deutlich, die Organisation mit ihrer Politik der Nichteinmischung war wertlos. Ausgerechnet auf Initiative des libyschen Machthabers Gaddafi schaffte das Bündnis aber 2002 einen Neuanfang. Die Afrikanische Union konnte fortan bei Kriegsverbrechen oder Völkermord intervenieren und hat das auch bereits getan. In Darfur, Somalia oder zuletzt in Mali. Aber nach wie vor sind es oft andere Staaten, die für Frieden auf dem Kontinent sorgen müssen. Und auch Hunger und Armut bekommt kaum ein Land in Afrika ohne Hilfe aus dem Ausland selbst in den Griff. Davon will man aber heute nichts wissen. Afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme, so das Motto der Union. Daran werden sie sich in den nächsten 50 Jahren messen lassen müssen.
Weitere Hintergründe und Analysen zur Afrikanischen Union sowie einen Kommentar finden Sie auf tagesschau.de.
In der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat es in der sechsten Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. In einigen Vororten, in denen viele Migranten leben, gingen mehrere Autos in Flammen auf. Mindestens 20 Randalierer wurden festgenommen. Insgesamt habe sich die Lage in Stockholm beruhigt, so ein Polizeisprecher. Allerdings weiteten sich die Krawalle erstmals auf andere Städte aus. So wurden in Örebro eine Schule durch einen Brandanschlag und zahlreiche Autos beschädigt.
Gegen die Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde wird zunächst kein Verfahren wegen Beihilfe zur Veruntreuung öffentlicher Mittel eingeleitet. Ein Gericht in Paris beendete gestern Abend die zweitägigen Vernehmungen der 57-Jährigen. Sie gilt aber weiter als Zeugin, der bei neuen Beweisen eine Anklage droht. In dem Fall geht es um umstrittene Entschädigungszahlungen in Höhe von rund 400 Millionen Euro an den Geschäftsmann Tapie. Lagarde hatte die Gelder in ihrer Zeit als Finanzministerin bewilligt.
Unter dem Motto „Das Problem heißt Rassismus“ haben heute etwa 2000 Menschen in Solingen gegen Ausländerfeindlichkeit demonstriert. Anlass für den Protestmarsch: der 20. Jahrestag des Brandanschlags auf das Wohnhaus einer türkischen Familie. Am 29. Mai 1993 kamen zwei Frauen und drei Mädchen ums Leben. Weitere Familienmitglieder erlitten schwere Verletzungen. Die vier ausländerfeindlichen Täter wurden damals gefasst und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Der Maler Gotthard Graupner ist tot. Er starb bereits gestern im Alter von 82 Jahren in seinem Wohnort im nordrhein-westfälischen Neuss, wie die Stiftung Insel Hombruch mitteilte. Dort arbeitete er bis zuletzt in seinem Atelier. Der frühere Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie war bekannt für seine großformatigen abstrakten Farbflächen, die er selbst Farbraumkörper nannte. Werke dieser Art hängen auch im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, sowie im Reichstag. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 26. Mai.
Das Tief, das sich vom Baltikum nach Norddeutschland verlagert, sorgt morgen in weiten Teilen des Landes für regnerisches, windiges und kühles Wetter. In der Nacht breiten sich teilweise kräftige Regenfälle aus dem Norden und Nordosten bis in die Mitte aus. Vor allem im Osten regnet es ergiebig. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag ist es meist regnerisch. Besonders vom südlichen Niedersachsen über Hessen bis ins nördliche Baden-Württemberg regnet es kräftig. Stellenweise muss mit Überflutungen gerechnet werden. Der Wind weht meist mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen, auf den Bergen mitunter schwere Sturmböen. In der Nacht 11 Grad an der Ostsee und 1 Grad im Alpenvorland. Am Tag 6 Grad in der Oberpfalz und 18 Grad in Schleswig-Holstein. Am Montag zeigt sich im Westen die Sonne auch mal länger, sonst ist es wechselhaft. Am Dienstag Sonne und Wolken, vor allem im Nordosten sowie im Westen und Südwesten einige Schauer oder Gewitter. Auch am Mittwoch unbeständiges Wetter.
Um 23.20 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Champions League-Finale in London, wer jubelt und wer trauert, sowie umstrittenes Studententreffen, der traditionelle Burschentag in Eisenach. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.